Wenn du dir eine neue Welt mental vorstellen kannst und die Courage hast, das Ganze auch noch auszusprechen, dann werden die Dinge meiner Erfahrung nach irgendwann mal wahr. Und vor einigen Wochen habe ich angekündigt, dass wir ein regelrechtes Feuerwerk der Gerechtigkeit für die Gesundheitsbranche veranstalten werden. Und ja, peu à peu nimmt das Ganze Gestalt an. In den letzten Wochen sind unglaublich tolle Menschen zu Healing Humans dazugekommen. Menschen, die ihre aktuelle Existenz aufgegeben haben, ihre Wirksamkeit, ihre Firmen, ihre Selbstständigkeit. Teilweise sind sie aus anderen Städten nach München gezogen, um bei dieser Bewegung dabei zu sein. Und ich könnte nicht dankbarer sein. Um dem Ganzen jetzt aber den Hut aufzusetzen, haben wir noch einen Kandidaten gefunden, der Teil dieser jungen Rebellion wird. Und das ist der liebe Raphael. Ravi, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist.
Dankeschön, Andi.
Ich freue mich tatsächlich und es ist alles noch sehr neu und aufregend, weil ich bin ja als Therapeut ursprünglich mit dir mal in Kontakt gekommen, also als Healing Humans Therapeut. Und jetzt hier in München zu sein, Wahnsinn.
Ich kann mich an unsere allererste Begegnung erinnern.
Ich auch.
Kannst du dich an den entscheidenden Satz erinnern?
Ja, absolut.
Was war das?
Also ich hatte ja im Beratungsgespräch auf dich bestanden damals und habe gesagt, ich möchte mit dir sprechen und du hast zu mir gesagt, es gibt keine Zufälle, Raffi.
Ja, genau sowas.
Wahnsinn, weil ich habe tatsächlich bis davor wirklich an Zufälle geglaubt. Also dieses Mindset dahinter, dass alles immer eine Bestimmung hat, hast du mir eigentlich beigebracht. Davor dachte ich, die Dinge passieren mir einfach so, wie sie mir passieren.
In einem Beratungsgespräch.
In einem Beratungsgespräch, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Und dann wurde ich ja auch Therapeut. Ja.
Und hältst du es für Zufall, dass du jetzt hier bist?
Nein, absolut nicht. Das war meine Bestimmung. Ich habe das auch schon ganz, ganz lange gespürt. Also vielleicht, um da auszuholen, ne, bin ja zu Healing Humans gekommen auf der Suche nach Selbstfindung. Also ganz viele verschiedene Jobs schon gemacht. Dann irgendwann Personal Trainer geworden und dann Healing Humans Therapeut. Und seit dem Beratungsgespräch hatte ich so das Gefühl, ich gehöre hierher. Und dann wurde es noch viel intensiver beim ersten Live-Seminar.
Ja, ich kann mich erinnern.
Ja, da bin ich damals heimgefahren und habe gesagt, ich habe das Gefühl, als ob ich wegfahre von daheim. Also.
Ich kann mich erinnern, wie du bei uns im Gang vom Büro standest und gesagt hast, ich fühle mich hier zu Hause.
Ja.
Und es waren auch, alle Mitarbeiter waren komplett K.O., wir waren alle müde und du wolltest halt einfach nicht gehen.
Korrekt. Ich weiß, es war 11 oder so und ja. Ich erinnere mich.
Du hast dann, also ich habe ja damals zu dir gesagt, es gibt keine Zufälle. Du hast gesagt, komm, wir machen das. Und ich würde behaupten, seitdem hat sich dein Leben mehrfach krass verändert.
Absolut.
Und nicht, weil Healing Humans irgendwie ein Bälleparadies ist, sondern weil du ja im Zuge dessen, dass du Menschen angefangen hast, auf eine ganz besondere Art und Weise zu helfen, darunter ja auch deine Mutter,
ja,
auf viele persönliche, ja, sowohl Hürden als auch Erkenntnisse gestoßen bist, weil bisweilen hast du alle Hürden gemeistert.
Ja.
Magst du mal ein bisschen erzählen, was in den letzten, wie lange ist denn das jetzt her? 2 Jahren?
2 Jahre.
Was da alles passiert ist, so dass du mal so einen Querschnitt gibst und ja, wie du dann letztendlich in München, also von Karlsruhe nach München gekommen bist.
Ich muss tatsächlich, wenn ich das so Revue passieren lasse, wenn ich darüber nachdenke, es ist unwirklich, weil was in diesen 2 Jahren passiert ist, also es ist so verdammt viel. Angefangen hat das Ganze eben mit dem Beginn der Ausbildung. Und der erste schwere Fall war meine eigene Mutter, die, ich glaube, 1,5 Jahre davor an Krebs erkrankt ist, einen Hirntumor, einen Lungentumor hatte. Das wurde ganz lang nicht festgestellt. Also es ging eigentlich los mit einer Fußheberschwäche und biomechanisches Problem. Und die Schulmedizin hat alles in seiner Macht Stehende unternommen, um rauszufinden, wo das Problem liegt. Ja. Es war nur leider so, dass Röntgenaufnahmen vom Knie oder von der Wirbelsäule natürlich nicht gezeigt haben, was die Ursache ist. Und so ist sie monatelang mit dieser Fußheberschwäche rumgelaufen, bis sie dann kollabiert ist, einen epileptischen Anfall hatte und dann hat man eben die Tumore gefunden im Hirn und im Lungenflügel links um die Aorta. Und das war schon alles eine Weile her, als ich dann zu Healing Humans kam, aber sie war immer noch nach erfolgreicher OP zum Glück immer noch in diesem Zustand gefangen, dass sie nicht richtig laufen konnte und es hat sich eigentlich keiner mehr dafür interessiert, weil operiert wurde sie tatsächlich nur, weil es forschungsrelevant war. So normalerweise streut der Krebs von der Lunge ins Hirn. Bei ihr war es aber so, dass der Hirntumor 8 Jahre alt war und dann tatsächlich während Covid und man hat damals Verbindungen aufgezeigt, das wurde dann aber nicht weiter besprochen, weil sie diese Kreuzimpfung bekommen hat, ich glaube AstraZeneca und Johnson & Johnson. In der Zeit ist der Tumor dann massiv gewachsen, hat in die Lunge gestreut. Also innerhalb von 12 Monaten hat sich das Tumorwachstum verachtfacht, glaube ich, hat man damals spekuliert. Das Ganze hat in die Lunge gestreut und das ist sehr, sehr selten, dass das so rum passiert. Und dann hat sich aufgrund dieser Tatsache Heidelberg die onkologische Chirurgie eingeschaltet und hat gesagt, okay, wir operieren das, weil zuvor jede Klinik gesagt hat, das ist inoperabel. Und die haben ein Zeitfenster gegeben von, ich glaube, damals waren es 4 bis 8 Monate. Dann wäre es praktisch vorbei gewesen. Und Heidelberg hat dann gemeint, wir operieren es, weil es wissenschaftlich so wertvoll ist für die Forschung. Es wurde operiert, sie kamen dann in einen normalen Reha-Prozess und dann wurde das halt alles so abgegeben an unser Gesundheitssystem. Ja, also
erfolgreich operiert tatsächlich.
Erfolgreich operiert, genau. Und dann eingereiht in Physiotherapie, Ergotherapie und ich glaube 4 Rehas hat sie mitgemacht tatsächlich. Und es ging halt nichts voran. Ne? Also die Fußheberschwäche wurde nicht besser. Sie hatte andere biomechanische Probleme, weil natürlich auch der Lungenflügel komplett entfernt wurde. Das heißt, alles hat sich verändert in ihrem Körper und keiner hat ihr geholfen. Also ich weiß noch, sie war damals in der Reha, da waren nicht genug Therapeuten vor Ort. Das heißt, sie war eigentlich 8 Wochen lang auf sich allein gestellt und hat halt 2-mal am Tag in den Kraftraum gemusst, um was zu tun. Aber es war keine therapeutische Betreuung da und dementsprechend ging es auch nicht voran.
War das, bevor du zu uns gekommen bist, oder?
Das war, nachdem ich zu euch gekommen bin, die Reha.
Krass, okay.
Ich habe mich damals eingeschleust in die Klinik, das weiß ich noch.
Du hast dich eingeschleust?
Spannende Side-Story. Ich habe mich eingeschleust in die Klinik und habe sie behandelt tatsächlich nach Healing Humans, einmal die Woche.
In der Klinik?
Ja, in der Klinik.
Was heißt eingeschleust?
Naja, ich habe halt gesagt, dass ich Therapeut bin und bin da rein und habe mich dann mit ihr getroffen im Therapieraum und habe sie dann behandelt halt. Ja, einmal die Woche war das. Genau, und ich erinnere mich tatsächlich noch dran, dass ich mit diesem Fall von meiner Mutter am Anfang gar nicht an euch rangetreten bin, sondern das mehr so für mich noch nicht möglich war. Nachdem ich die ersten starken Erfolge biomechanisch hatte, habe ich sie mitgebracht. Ich glaube, es war meine 3. oder 4. Patientin in den Call mit Moritz. Und Mo hat damals ihre Archetypen angeguckt. Ich meinte, ja, Raffi, mach die Kette auf, Thema Hüftbeuger und dann wird's besser. Und
TFL, ne?
Genau,
richtig. Tiefliegende Frontallinie.
Ja. Ja. Und wir haben das gemacht und ihr Gangbild hat sich um 50% verbessert nach einer Behandlung, nach 30 Minuten Behandlung. Ja, das war, es war mega bewegend. Ich weiß, ich habe ganz viel, ich musste weinen in dem Moment, weil ich ganz viel Dankbarkeit verspürt habe, weil ich ihr was zurückgeben konnte nach all den Jahren. Also muss dazu sagen, meine Mutter hat immer viel mit mir mitgemacht, schon meine ganze Kindheit. Ich war kein leichtes Kind, aber da konnte ich ihr so viel zurückgeben und andererseits habe ich auch eine Wut verspürt, weil ich mich gefragt habe, ich glaube zu dem Zeitpunkt 3 Monate in einer therapeutischen Ausbildung. Ich lerne 3 Monate ein Therapiesystem, was nicht offiziell anerkannt wird, was nicht staatlich unterstützt wird, was nicht, keine Ahnung, von den Studien breit belegt wurde. Und ich kann ihr mehr helfen als all diese Therapeuten und all diese Ärzte davor, all diese Orthopäden, die gemeint haben, ja, da kann man nichts machen. Und ich war wütend.
Ja. Und ich denke, viele können das nachvollziehen. Warum, für den Zuschauer, der dich nicht kennt und mich nicht kennt und das Therapiesystem nicht kennt, jetzt sitzen hier 2 junge Kerle und erklären gerade einen Fall, der, wenn man den offiziell anerkennen würde, definitiv doziert werden würde, und zwar in jedem Semester. Warum meinst du, konntest du ihr so gut helfen?
Weil die Ursache erkannt wurde. Also für das biomechanische Problem. Ich glaube, ja, da muss man sich in eine andere Lage versetzen, weil nach 2 Jahren als Healing Humans Therapeut wirkt die Frage einfach. Ich habe Archetypen getestet und dann haben wir halt an der Ursache gearbeitet. Na, aber um die Frage vielleicht so zu beantworten, warum glaube ich, dass andere Therapeuten nicht helfen konnten, weil sie nicht verstehen oder keine Möglichkeiten erlernen, wie man die Ursache erkennt. Und das, glaube ich, gezielt so sein soll, tatsächlich. Also diese Fußheberschwäche und auch die Folgen sind ja, also dahinter steckt ja ein Geschäft, das muss man einfach so sagen.
Ja,
ne? Da wurden Roboterschienen angeboten, also man hat überlegt, ob man auch diese Roboterschiene da, diese Fußheberschiene anbringt, die die Fußheber, also die Biomechanik praktisch unterstützt beim Heben des Fußes. Und dahinter stecken ja unglaublich viel, also Tausende von Euros, ne, die man noch verdient hätte. Und ich glaube deswegen, also ich bin, das ist meine persönliche Meinung, dass das schon gewollt ist. Also meine Mutter hat so diesen perfekten Zeitstrahl durchlaufen, ne? Nie die Chance gehabt, sich unabhängig zu machen während dem Berufsleben, dann sich halb tot geackert mit zeitweise 3 Jobs, also 65 Stunden irgendwie, und dann halt ab einem gewissen Punkt einfach krank geworden, und zwar richtig schwer krank, eingereiht in dieses Gesundheitssystem, dieses kranke System eigentlich, und dann halt rumgedoktert über ein Jahr, also das mit den ganzen OPs ging ja über ein Jahr, dann wollte man ihr noch eine Chemo verkaufen. Also da gab es ein tolles Gespräch, ich weiß sogar noch den Namen von dem Arzt, aber das lassen wir mal hier beiseite. Da gab es ein tolles Gespräch, da wurde ihr eine Chemotherapie empfohlen, obwohl es kaum Metastasenwachstum gab im Hirn. Und es wurde ihr damals gesagt, dass die Chemo natürlich vorsorglich die beste Wahl wäre, weil dann würde alles abgetötet werden. Und dann hat sie das verneint und dann hat praktisch der Arzt gesagt, gut, dann brauche ich sie auch nicht mehr weiter behandeln. Und hat praktisch die Betreuung beendet in diesem Maßstab.
Hat dich wütend gemacht?
Ja, definitiv, weil es nur um die Kohle ging. Und ich habe das nicht verstanden. Eine Frau, die so hart ihr ganzes Leben gekämpft hat und trotzdem so wenig bekommen hat von diesem System, ne? An der wird dann noch versucht, richtig viel Kohle zu verdienen, indem man ihr noch Medikamente reinschiebt, die sie gar nicht braucht.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Stück weit der Startschuss war, dass du das Ganze im großen Stil in Karlsruhe gemacht hast, ne?
Ja.
Du hast ja, hast mir das mal erzählt, zeitweise 40 Personen in der Woche?
Mehr.
Mehr?
Mhm. Mehr. Also tatsächlich hatte ich zeitweise 10 Therapieeinheiten am Tag. Das habe ich nicht lang durchgehalten, aber das war so, am Anfang war das ziemlich heftig.
Ah, eine Stunde.
Ja, genau. Also auch wo die ganzen Bestandskunden dann, ich hatte ja schon Personal Trainingskunden, wo die sich therapieren lassen wollten, da ging es ein paar Wochen rund. Ja, ich weiß noch, wir hatten damals in Circle eine Rubrik, die ersten 500 Therapiestunden.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das in 2 oder 3 Monaten mich das durchgeballert. Also das war viel, ja.
Wow, okay. Du hast ja auch unfassbare Ergebnisse gehabt, ne? Das darf man gar niemandem erzählen. Also hast da ein ganz hohes Maß an Kompetenz und Empathie aufgewiesen gegenüber dem Menschen. Bist hier und da an deine Hürden gestoßen, auf alle Fälle. Aber am Ende des Tages, also einer der besten Therapeuten, die wir je hatten, muss man ganz klar so sagen. Was hat denn letztendlich, wenn man jetzt deine Erfolge anschaut, die du da hattest, was hat letztendlich dazu geführt, dass du gesagt hast, nee, packe jetzt doch alles zur Seite und ich schließe mich dieser Sache an?
Also man muss die Grundmotivation so ein bisschen aufschlüsseln. Und ich habe das mal in der Community auch gesagt und ich wurde dann damit gebrandet und andere Leute haben das ja auch wieder wiederholt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Welt verbessern. Und ganz tief in mir schlummert schon immer eigentlich dieser Rebell. Ne? Also das war ich schon in der Schule und in der Grundschule. Und ich habe mich immer aufgelehnt gegen Systeme, gegen Schulsystem,
Deswegen hat deine Mama Ärger gehabt.
Ja, genau, richtig, ja. Also hab immer versucht, da an diesen Säulen zu rütteln, die dieses System tragen, weil ich es schon immer ungerecht fand. Ja. Und das Therapieren von Menschen, das Verbessern von Menschenleben im Spektrum des Therapeuten war eine Zeit lang für mich die Essenz vom Verbessern der Welt. Und dann habe ich aber erkannt, wow, okay, wie sagt man, du kämpfst gegen Windmühlen. Also es kam ja, und wir sehen das ja immer bei Auszubildenden, ne, in den Calls, wenn die besser werden, dann kriegen die größere Fälle. Du sagst das ja auch immer.
Korrekt, ne?
Der nächste große Fall wartet auf dich. Und irgendwann, ich wurde überrannt mit Schicksalen, wo ich mir gedacht habe, was passiert hier? Also warum gibt es so viele Menschen, die so ein Schicksal haben, wenn wir doch, ich meine, wir stinken nach Geld. Deutschland stinkt nach Geld. Ich weiß nicht, wie es hier, bin noch nicht so lange in München, aber wir sind in Karlsruhe, da fährt Porsche und AMG und alles auf der Straße, ne? Und die Leute schmeißen mit Kohle um sich und alle werden kränker und alle hasseln irgendwie am Ziel vorbei. Und das war ein Grund, warum ich, umso länger ich therapiert habe, immer wütender wurde. Weil man muss die Journey mal kurz anschneiden. Vor Healing Humans und bevor ich Personal Trainer wurde, bevor ich in diese Coaching-Bubble reinkam, war ja mitten in Covid, ne? System-Bro, sage ich einfach mal. Ne? Also ich hatte damals sogar eine Partnerin, die war in der Kommunalpolitik und die hat dann natürlich auch immer dementsprechend mich, sage ich mal, beeinflusst. Man ist negativ, man ist schon mit einem Mensch zusammen, man lässt sich von dem eben schon beeinflussen. Also ich war komplett pro Maßnahmen. Ich bin dreimal geimpft, war zu der Zeit auch noch tatsächlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, da mussten wir uns impfen lassen. Also ich war der Erste, der sich impfen lassen hat. Ne? Wir wurden damals vorgezogen vor den Normalsterblichen praktisch, weil wir systemrelevant waren. Und ich fand das alles, ich habe nie Seite bezogen, ich habe niemanden verurteilt, aber ich fand, das hatte alles seine Richtigkeit. Und dann ist das so langsam passiert, dass ich immer mehr hinterfragt habe, dass das mit meiner Mutter passiert ist, dass ich dann zu Healing Humans kam und mir gedacht habe, okay, das existierte irgendwann mal in dir. Also ich war mal derjenige, der gesagt hat, das kann alles nicht sein, so wie das passiert. Es fühlt sich an wie eine Matrix, fühlt sich an wie eine Parallelwelt, was hier passiert. Aber ich habe das weggepackt. Und das kam dann alles wieder raus. Durch das Coaching, Personal Training, durch die Arbeit mit den Menschen, durch das, was natürlich auch passiert ist. Also so wie die Corona-Politik halt auch einfach ablief, ne? Und dann letztendlich durch das, was ich durch Healing Humans gelernt habe und durch die Therapiefälle, die zu mir kamen und ich mich gefragt habe, warum hilft denn keiner? Also warum muss ich das jetzt reißen? Irgendwie, keine Ahnung, ausgebildeter Einzelhandelskaufmann mit 8 Monaten Therapieerfahrung muss damals eine Krankenschwester behandelt, die hat auf ihrer Station, glaube ich, 8 Monate versucht, ihre biomechanischen Probleme in den Griff zu bekommen und war beim Klinikphysio und überhaupt, die hat eine halbe Stunde habe ich die behandelt und waren ihre Schmerzen weg. Und das ja auf jeder Ebene.
Ja, man darf es niemandem erzählen. Ne? Das glaubt einem keiner.
Es ist frustrierend, wenn man in dieser Bubble bleibt, wenn man untätig bleibt.
Ja, aber dann hast du quasi verstanden, dass also bist ja in diese Betreuungsbubble rein, hast Menschen geholfen, bist da aufgegangen. Und dann aber hast du verstanden, dass das nur der Tropfen auf dem heißen Stein ist quasi. Obwohl du schon viel geschafft hast, ne? Ja.
Der Tropfen auf dem heißen Stein oder man ist sogar damit Zahnrad in dem System. Ne?
Ja, wenn du es so willst.
Ja. Also Therapeuten, die wirken, vollkommen egal, ob Healing Humans oder nicht, so meine ich das verstanden zu haben mittlerweile, die werden benutzt, um die große Wahrheit, dass die Schulmedizin und Medikamente die einzig richtige Lösung sind, zu bestätigen. Und so habe ich mich dann auch irgendwann gefühlt, ne? Weil du wirst natürlich... Du wirst einerseits angegriffen als Nicht-Therapeut. Ich habe ja keine systemanerkannte Ausbildung in dem Sinne gehabt. Ich war auf keiner Gesundheitsschule, hatte ich ja alles nicht. Also was habe ich mir überhaupt erlaubt, irgendwelche Fälle dahingehend zu behandeln? Und wenn man dann natürlich nicht den einschneidenden Erfolg hatte, dann wurde das sofort verwendet, um eben die Evidenz zu liefern, dass es doch nicht klappt. Ne? Und ich glaube, so geht es auch unglaublich vielen Heilpraktikern, gerade Naturheilpraktiker. Und es war der Tropfen auf dem heißen Stein, oder besser gesagt, ich habe mich gefühlt, als ob ich verstehe, okay, auf der Ebene kann ich gar nichts bewegen.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht. Also es ist viel zu klein.
Wie hast du dann reagiert, als ich gesagt habe, hey Raffi, ich brauche dich, wir müssen was ändern?
Also tatsächlich habe ich erstmal nachgedacht. Ne? Das weißt du ja noch. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben über was nachgedacht habe, weil ich auch noch nie weggezogen bin. Also ich habe noch nie Karlsruhe verlassen oder da irgendwie von da, wo ich herkomme. Aber ich wusste, dass es das Richtige ist, weil es mich so lange schon dahin gezogen hat. Ne? Und Rebellion steckt in mir. Das weiß ich definitiv.
Ja. Was erhoffst du dir denn, wenn man jetzt Rebellion hört, ne, und man schaut dich an, du hast hier das Tattoo, du bist ein auffälliger Charakter. Ich weiß, du bist ein Kuschelbär. Was erhoffst du dir, wenn du dich hier als Rebell positionierst und bei einer Bewegung mitmachst? Was sollen die Menschen von dir halten? Was sollen sie wahrnehmen? Wer willst du sein? Was möchtest du vermitteln?
Umso mehr ich mich entwickelt habe, desto mehr habe ich verstanden, dass in mir ein unglaublich großer Beschützer schlummert. Also das wurde ganz lang unterdrückt, auch weil Kindheitstraumata und was daraus alles erwächst, das wissen wir ganz gut, ne? Aber umso mehr ich mich entwickelt habe, desto mehr habe ich verstanden. Und da war ich auch schon mal ganz früher, dass es mir unglaublich viel gibt, Menschen zu beschützen. Unglaublich viel. Und ich weiß, wie es ist, wenn du ständig zu hören bekommst, dass du nicht richtig bist. Und da draußen gibt es so viele, die eigentlich nur Gutes wollen und die unterdrückt werden. Und die Menschen muss man beschützen. Also wir sollten definitiv in dieser Rebellion, sollte das Ziel sein, dass die schwachen Menschen beschützt und gehört werden. Und dazu gehören natürlich auch die Kranken, die sich gar nicht mehr wehren können. Aber auch die ganzen Therapeuten, die da draußen sagen, sie möchten was bewegen und dann aber manipuliert oder kaputt gemacht werden von was auch immer, ohne dass man da jetzt hier, ich sag mal, eine Kiste öffnet mit Verschwörungstheorien und evidenzlosen Halbwahrheiten. Aber die muss man beschützen, definitiv.
Ja, ich glaube, wir müssen uns da gar nicht so den Aluhut aufsetzen. Das ist ja alles recht, recht gut nachvollziehbar.
Ja.
Jetzt, das hat natürlich seine Gründe, aber wir haben hier eine gewisse Freiheit, also eine demokratische Freiheit. Und niemand wurde gefragt, ob Heilpraktiker jetzt gänzlich abgeschafft werden.
Ja, absolut.
Also das Volk durfte das nicht bestimmen. Das hat die Politik bestimmt. Die wenigen, die über diese Macht verfügen. So, das heißt, grundsätzlich befinden wir uns schon in einer Gesellschaft, die hier und da manipulative Züge hat. Und Manipulation ist auch meiner Meinung nach etwas Gewöhnliches. Bloß in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, ist es natürlich, ja, es ist extrem. Und du möchtest auf diese Menschen aufpassen?
Ja.
Du möchtest sie beschützen?
Ja.
Dafür schlägt dein Herz?
Ja.
Und dafür hast du Karlsruhe aufgegeben und bist hierher gekommen.
Richtig. Also ich habe alles aufgegeben. Ne?
Das stimmt, ja, du hast alles aufgegeben.
Tatsächlich Karlsruhe, eine Beziehung, eine Wohnung, ein Zuhause, also alles, was dazugehört. Ich habe wirklich alles aufgegeben, um hierher zu kommen, tatsächlich.
Oh.
Ja, aber ich glaube, es ist das Richtige. Also ich meine, wir haben ein Leben und wir haben die Chance zu wirken und irgendwas zu bewegen in dem Leben. Und was auch immer das für den Einzelnen bedeutet, ich glaube, man sollte dem folgen. Definitiv. Und wenn man den Drang hat, dass man was bewegen will, dann sollte man immer schauen, wo passiert gerade Großes. Und dahin und mitwirken. Bei den guten Dingen, bei den echten Dingen.
Was war die größte Negativ-Emotionen, die du verspürt hast, als dieser Wandel anstand, die Entscheidung anstand?
Hierher zu kommen?
Ja. So in einem Wort.
Angst.
Angst?
Ja.
Was war größer als die Angst, dass du es dann doch noch machst?
Das Wissen darum, dass Angst immer ein Wegweiser ist.
Aber gab es was, wo du gesagt hast, achso, es war tatsächlich, dass du gemeint hast, je größer die Angst, desto besser der Weg.
Genau.
Oh, okay, interessant. Was hat dich, ich frage trotzdem, was hat dann in einem Wort dazu geführt, dass du den Weg gegangen bist? Weil viele Menschen haben ihr Leben lange Angst, kommen nicht von der Stelle.
Die Empathie und das Mitgefühl mit den Menschen.
Nächstenliebe?
Ja.
Boah, deine Nächstenliebe war größer als deine eigene Angst. Boah, hör mir auf.
Also tatsächlich, ja. Nächstenliebe war schon immer eine Stärke von mir. Selbstliebe war immer so mein Struggle. Also daran habe ich sehr gut gearbeitet tatsächlich. Aber da steht dann noch viel aus. Aber Nächstenliebe hatte ich schon immer sehr, sehr viel. Daher kommt, glaube ich, auch das Beschützen. Ne? Ja. Also das, ich war gern für Schwächere da in der Grundschulzeit oder sowas. Und dann hat sich das alles ein bisschen gedreht, wie das halt so ist, Dynamik in der Schule. Dann willst du nicht mehr der Außenseiter sein. Dann musst du irgendwie mitmachen bei den Hänseleien oder so. Und dann ging das verloren, aber das steckt eigentlich in mir, das Beschützen von den Schwachen.
Das heißt, du positionierst dich im Zuge deines Wandels, deiner Entscheidung als Beschützer für die Schwachen?
Ja.
Ja?
Ja.
Und was möchtest du erreichen? Wie soll es denen gehen? Welche Message hast du für die?
Wenn wir fertig sind.
Sollten wir mal fertig sein, ja?
Ich glaube, der beste Anführer, vollkommen egal in welchem Segment, ist immer der, der eigentlich gar nicht führen will. Also der beste Bürgermeister ist der, der sagt, oh, Leute, ich will das alles nicht, die Verantwortung und die Macht, das mag ich nicht. Und so glaube ich, dass in dem jetzigen Bereich von der Gesellschaft, von diesen unterdrückten Menschen, also von all denen, die still wirken und das Ganze mittragen, aber nicht gesehen werden. Ich glaube, dass da ein unglaubliches Potenzial für eine gesellschaftliche Entwicklung steckt. Wenn man diese Menschen befähigt, die ja meistens, also ich meine, ich zähle mich ja auch dazu, wenn du viel Schmerz erfahren hast, dann fängst du an, die Dinge anders zu sehen und Entscheidungen aufgrund von anderen Motivationen zu treffen. Und wenn man diesen Menschen eine Bühne oder das muss nicht mal eine Bühne sein, aber wieder mehr Entscheidungskraft gibt, glaube ich, könnte man dieses ganze Thema Gesellschaft in eine Richtung lenken, wo es bergauf geht. Weil in meinen Augen regieren aktuell da draußen die, die am lautesten sind und die, die sich durch unfaire Mittel am meisten Macht geholt haben. Und dann wundert es mich auch nicht, dass es so aussieht, wie es da draußen aussieht. Ne? Weil was für Menschen sind das, was für Entscheidungsmotive haben die? Und es wäre einfach schön, mal zu sehen, was passieren würde, wenn 15 oder 20 Jahre Dinge auf einer hohen Ebene entschieden werden aus Nächstenliebe oder Liebe heraus. Oder vielleicht mal aus Mitleid heraus. Oder vielleicht auch einfach nur aus der schönen Vision heraus, dass es eine Chance gibt auf eine bessere Welt.
Hättest du eine Message, die du direkt an all diejenigen setzen möchtest, die du beschützen willst? So direkt in die Kamera quasi.
So direkt in die Kamera. ich muss die Worte weise wählen. Die Menschen da draußen brauchen mehr Liebe und mehr Mitgefühl. Und so wie es aktuell läuft, haben wir definitiv zu wenig davon. Also jeder, der sich dazu berufen fühlt, Menschen zu helfen, sollte sich ein Herz fassen und sich uns anschließen. Ich denke, das ist die Message, ja.
Das ist eine gute Message. Und somit freue ich mich sehr, dass du Teil des Teams bist.
Dankeschön, Andreas.
Ihr Lieben, somit habe ich das Gefühl, dass unser Team komplett ist. Wir werden jetzt die Köpfe zusammenstecken und werden ein ganz besonderes Projekt ausarbeiten. Ich habe schon eine kleine Idee, aber naja, jetzt bin ich nicht mehr alleine. Wir sind mittlerweile zu fünft. Das heißt, fünf Ideen, fünf Visionen, fünf Emotionen, fünf Stories, die im Background mitwirken. Und meiner Meinung nach kann da nur was essentiell Wichtiges und Besonderes für die Branche entstehen. Deswegen bleibt auf alle Fälle am Ball. Wir werden euch nicht enttäuschen. Wir werden für Gerechtigkeit in dieser Branche sorgen, allerspätestens im September.